Letztes Wochenende waren Debbie und ich in Deutschland an einem Geburtstag, an einer Geburtstagsfeier, und die Reise dorthin und zurück waren jeweils so 5 Stunden, die wir mit dem Auto unterwegs waren. Und wir fahren beide gerne Auto, aber wenn dann so nach einer langen Autofahrt das Zuhause winkt und man da Richtung Obwalden durch den Lopper wieder fährt und die Berge sieht und schmeckt und man schmeckt wieder oder man riecht die Heimat und es ist wieder schön, dann freuen wir uns auch auf dieses Gefühl, wieder die Tür aufzumachen, wieder hereinzugehen in die Wohnung und zu sagen, hier sind wir zu Hause. Und für solche Momente räume ich auch gerne mal vor den Ferien die Wohnung auf, weil es dann umso schöner ist, nach Hause zu kommen, ein Sofa zu haben, das schön aussieht und man kann sich hineinfallen lassen und durchatmen, wieder zu Hause, wieder das Wohlbekannte, wieder so ein Ort der Ruhe nach langen Autofahrstunden durch Stau und Verkehr, wieder ins Bett fallen lassen, die eigene Decke. Mein Zuhause ist für mich so ein Ort der Ruhe und so ein Ort, an dem ich auch auftanken kann. Nicht immer, aber immer wieder. Wo ist dein Ruheort? Gibt es in deinem Alltag auch einen Ort, wo du einfach sein kannst? Bei mir gibt es aber einen Knackpunkt. Wenn ich unterwegs bin, dann sehne ich, und ich habe viel los vielleicht, dann sehne ich mich nach zu Hause, einfach sein zu können. Wenn ich dann viel zu Hause bin, dann gibt es die Momente, wo ich mich nach Ferien sehne. Irgendwo am Strand, irgendwo auf den Bergen, irgendwo an einem Ort, wo die Welt doch nicht so schnell dreht. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. So auf der Suche nach Ruhe sind wir manchmal auch rastlos. Die Ruhe ist immer irgendwo sonst, aber nicht gerade hier, wo wir sind. Aber Ruhezeiten sind wichtig, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unsere Seele. Ich kann mir viel Ferien gönnen. Ich kann mir den Kalender frei halten. Ich kann wirklich nur die Dinge machen, die ich gerne mache und die Spaß machen. Und dennoch kann ich in mir tief drin eine Unruhe verspüren. Eine Unruhe, die immer da ist, nie gestillt werden kann. Und genau hier setzt Jesus an mit seiner Einladung, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und genau hier setzen wir auch an, heute, mit der Frage, wie meine Seele, wie unsere Seelen wirklich zur Ruhe kommen können. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich muss sicher nicht zur Ruhe kommen. Ich bin voll im Saft, ich mag super, es ist alles okay. Oder du sehnst dich vielleicht viel mehr gerade nach Gemeinschaft als nach Ruhe, was so nach Einsamkeit auch tönt. Oder du kannst dir vielleicht gerade nicht Ruhe gönnen, weil du einfach all deinen Verpflichtungen nachkommen musst. Aber ich lade dich ein, heute wirklich dich darauf einzulassen, diese Ruhe, die Jesus uns geben will, neu zu entdecken, Jesus zu begegnen, und in diese Ruhe hineinzukommen. Warum brauchen wir Ruhe? Warum brauchen wir Ruhe? Ich denke, weil wir häufig umgetrieben sind von Aufgaben, von Verantwortungen, von Pflichten, von Wünschen, von Zielen, die wir erreichen müssen, wollen, sollten. Und wir gehen sogar dann so weit, dass wir, oder ich sage, ich gerne sage, wenn ich das und das erreicht habe, dann kann ich ausruhen. Und wenn ich das und das erreicht habe und dort bin, dann kann ich ausruhen. Dann kann ich Ruhe haben. Vielleicht ist es bei dir die Karriere. Wenn ich das und das erreicht habe, diese Schulung noch gemacht habe und dann, bis dann ist viel los, aber dann kann ich sicher ausruhen. Dann habe ich ein Ziel geschafft. Wenn ich in einer guten Beziehung bin, wenn meine Familie dann so perfekt in meinem Kopf zusammen ist, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich ausruhen. Bis dahin muss ich leisten, suchen, nicht rasten, aber irgendeinmal kann ich dann ausruhen. Ich kann erst dann ausruhen, wenn ich von anderen höre, hey, das hast du gut gemacht. Du bist so ein guter Mensch. Mir ist noch selten so ein aufgestellter, großherziger Mensch begegnet wie du. Wenn das mir 2, 3 Leute sagen und ich sagen kann, okay, dann habe ich es geschafft. Dann kann ich mich dann, ja, es ist ein bisschen weiter weg, das Sofa, das Zuhause, der Ruheort, aber dann kann ich mich ausruhen. Zuerst aber muss ich ein guter Mensch werden. Vielleicht hast du auch noch andere Sachen. Wenn ich das und das erreicht habe, dann kann ich Ruhe haben. Aber bis dahin muss ich halt einfach noch leisten. Muss ich einfach noch Vollgas geben. Muss ich schauen, dass ich meine Ziele erreichen kann. In Lukas 12 erzählt Jesus ein Gleichnis, das um einen habsüchtigen, reichen Menschen geht. Und dieser baute sich große Scheunen und er sagte sich, ich sammle so viel Getreide, dass all meine großen Scheunen voll werden und dann kann ich Ruhe haben. Und in Lukas 12, Vers 19 lesen wir dann, was dieser Bauer sagt. Er sagt zu sich selbst, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Dieser Mann baute seine Ruhezeit auf seiner Karriere, auf seinem Erfolg, auf seinem Reichtum, auf seinem Geld. Aber er kam trotzdem nie zur Ruhe. Weil Jesus erzählt das Gleichnis weiter, wo Gott dann zu diesem Mann spricht. Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Eigentlich krass. Ein Ziel gesetzt, irgendwann mal auszuruhen, aber nie dazu gekommen. Und wir sind oft an solchen Lebenslügen verfallen. Lügen, denen wir glauben, wie zum Beispiel, dass wenn unsere Sehnsüchte erfüllt sind, dann werden wir wahre Ruhe finden. Bis dann sind wir aber umgetrieben von unerfülltem Verlangen und Wünschen, die uns unglücklich stimmen. Ein Pastor hat es mal so auf den Punkt gebracht, dass wir unsere Erfüllung im Hier und Jetzt von unserer Zukunft abhängig machen. Was, wenn aber diese Sehnsucht, die ich tief in mir drin habe und mir Unruhe bereitet, immer unerfüllt bleibt? Was, wenn hinter jedem Wunsch, den ich mir erfülle, noch ein größerer Wunsch steht? Und was, wenn wir trotz allem, was wir uns selbst erarbeiten und erfüllen können, doch tief in unserem Innern eine Unruhe bleibt. Wir werden rastlos sein, heute, morgen, übermorgen. Und in Matthäus 16 sagt Jesus, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber seine Seele Schaden nimmt? Was nützt es einem Menschen? Wir verfallen schnell der Lebenslüge, dass wir uns innere Ruhe und tiefen Frieden selbst erarbeiten können. Und eine Zeit lang kann das gut gehen, aber wenn sich diese Lebenslüge eben als Lüge herausstellt, dann bleibt eine Leere zurück. Zufriedenheit und Freude sind dann auch weg, weil man es nicht erreicht hat aus eigener Kraft. Und ich kann dir sagen, der Wunsch nach wirklicher Ruhe wird dann umso größer. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Du und wir alle sind hier angesprochen. Alle, die beladen sind, schwer zu tragen haben, müde werden, vielleicht auch erschöpft sind, niedergedrückt sind, Mühe verspüren. Jesus spricht dich an, wenn du unter der Last leidest, alles perfekt machen zu müssen. In Matthäus 23, Vers 4 sagt Jesus, dass die Schriftgelehrten auf das Volk sehr viel Last auferlegt haben, aber selbst diese Last gar nicht tragen können. Religiöse Anstrengungen, es gut machen zu müssen, dass wir von Gott angenommen sind, dem widerspricht Jesus. Er spricht dich an, komm zu mir. Komm zu mir. Du musst es nicht, du musst diese religiösen Anstrengungen, du kannst sie loslassen. Komm zu mir, ich werde dir Ruhe geben. Jesus spricht dich an, wenn der Gedanke dich umtreibt, dass du nicht genügst. Du gestaltest dein Leben vielleicht nach dem Grundsatz, die Qualität von meinem Tun ist der Maßstab für meinen Wert. Jesus sagt, leg das ab, komm zu mir. Das ist eine Last, die kann niemand von uns tragen. Bei Jesus genügst du. Du darfst zu ihm kommen, genauso wie du bist. Und er nimmt sich dir an. Jesus spricht dich an, wenn du zurzeit gerade ein tiefes Tal durchschreitest. Jesus spricht dich an, wenn du gegen Gottes Willen gehandelt hast, Sünde in deinem Leben hast, vielleicht auch unbereinigte Dinge, die dich niederdrücken. Jesus spricht dich an, komm zu mir. Jesus spricht dich an, wenn du dich wie ein Hamster in einem Hamsterrad fühlst und es irgendwie immer schneller läuft, getrieben, vielleicht gerade von solchen unentdeckten Lebenslügen, wo dich umtreiben und nie zufriedenstellen werden. Jesus spricht dich an, komm zu mir. kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Diese Einladung gilt für uns, für dich persönlich, für mich persönlich. Denn wir brauchen nicht nur die äußerliche Ruhe, nicht nur das Abschalten vom Alltag, wir brauchen Ruhe für unsere Seele. Eine Ruhe, in der wir in erster Linie sein dürfen und nichts tun müssen. Und diese Ruhe finden wir nur bei Jesus Christus. Die Ruhe, die Jesus verspricht, hat eine viel größere Reichweite, als wir uns das vorstellen können. Wie sieht sie aus? Sie sieht zum einen so aus, dass es hier um die letztendliche Ruhe geht, von der Jesus spricht und andeutet. Wenn wir einmal bei Gott sein werden, das Leben hier in Obwalden, der Wechsel vielleicht auch ins Altersheim, dein vielleicht unerfülltes Suchen nach Sinn und auch dein Leiden im Hier und Jetzt bedeutet nicht Endstation. Jesus verspricht allen, die an ihn glauben, dass sie ewiges Leben haben werden. Und dieses ewige Leben wird nicht geplagt sein von unerfüllten Wünschen, von Sorgen oder von Leiden. Dieses Leben nach dem Tod verspricht uns vollkommene Ruhe, was nicht heißt, dass wir niemals reden. Aber dass unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte gestillt sind, so tief bis ins Innerste gestillt sind. Wieso? Weil wir dort sind, wo wir hingehören. Weil wir bei dem sind, der uns geschaffen hat. Weil wir bei Gott sind, der uns liebt und der uns kennt seit Anfang an und weiß, was wir brauchen. Weil wir in einer ewigen Beziehung und ewiges Leben mit Gott, bei Gott haben werden, was heute schon anfängt, wenn wir in der Beziehung mit Jesus sind. Die Ruhe, die Jesus verspricht, bleibt aber nicht nur eine Vertröstung in die Zukunft. Es ist keine Weltflucht, sich zurückzuziehen und im Stillen zu warten, bis unsere Zeit hier abgelaufen ist. In Vers 29, Matthäus 11, Vers 29 und 30, geht es weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was soll ich mich jetzt von Jesus unterjochen lassen? Das hört sich für mich nicht nach Ruhe an. Vielleicht sind das deine Gedanken. Das hört sich nicht nach Ruhe an. Das könnte eine Reaktion sein von uns. Doch wir wissen oder wir müssen uns bewusst sein, dass wir alle unter irgendeinem Joch sind. Ein Joch spannt dich für eine bestimmte Aufgabe und zu einem bestimmten Ziel ein. Wenn dein Ziel ist, bis zur Pension möglichst viel Geld anzuhäufen, bist du unter diesem Joch mit diesem Ziel, möglichst viel Geld zu bekommen. Wenn du deinen Wert davon abhängig machst, was andere Menschen über dich denken, oder ob sie dich schön, stark oder cool finden, so bist du unter dem Joch von deinen Mitmenschen. Wenn dein größter Wunsch ist, die perfekte Beziehung oder eine eigene Familie zu gründen oder zu haben, unterjochst du dich immer etwas an etwas, unter etwas, das du nie selbst erreichen kannst. Wir sind irgendwo immer unter einem Joch. Das müssen wir uns bewusst sein. Für Juden damals war das Joch so ein starkes Bild, aber dafür, dass sie sich unter die Herrschaft Gottes stellen. Und darauf bezieht sich auch Jesus. So dieses Bild, das kam auf, wenn er von Joch spricht. Okay, es geht auch um die Herrschaft von Gott. Und das gilt für uns heute noch. Wir sollen uns unter die Herrschaft Gottes stellen, in die Nachfolge von Jesus stellen, sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen, heißt, dass wir seinen Weg gehen. Und wie können wir diesen Weg dann finden? Indem wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Durch die Bibel ihn und seine Gedanken und Wege besser kennenlernen und unser Leben von Jesus prägen lassen, unseren Umgang, unsere Handlungen, unsere Gedanken von Jesus prägen lassen. Wenn damals vor 2000 Jahren Menschen Jesus nachgefolgt waren, und das waren viele, und die verließen dann einfach alles. Die ließen alles hinter sich und sie gingen tatsächlich mit ihm mit. Sie sahen, wo er schlief, wo er aß, sie hörten ihm zu, wenn er redete, sie konnten Fragen stellen und erlebten Jesus hautnah als ein echtes Gegenüber. Sie waren mit Jesus gemeinsam unterwegs. Die Jünger und Nachfolger von Jesus nahmen sich nicht einfach eine Stunde pro Woche Zeit und schauten kurz, heute würde man sagen, auf WhatsApp, was so gelaufen war oder was letzte Woche passierte. Oder erkundigten sich, ja, was hat er dann letzte Woche gesagt? Okay, gut, das reicht mir. Wir sehen uns dann in 1, 2, vielleicht 3 Wochen wieder. Aber in dem sind wir eigentlich heute sehr gut. Wir sehen uns WhatsApp-Stories an, ich sehe mir sie an, Instagram, soziale Netzwerke, wo wir einfach auf Knopfdruck sehr vieles abrufen können, was uns gefällt, schauen wir an und das andere klicken wir einfach weiter oder gehen weiter. Wenn Jesus zum Nebenschauplatz in unserem Leben wird, so wird er einfach etwas unter vielen. Aber das meint Nachfolge von Jesus nicht. Dass Jesus einfach etwas von vielem wird in unserem Leben. Jesus möchte unser Leben prägen. Er will mit uns unterwegs sein. Er will, dass wir mit ihm unterwegs sind, Tag für Tag. Klar ist das heute nicht mehr so möglich wie die Jünger dazumal vor 2000 Jahren. Aber ihm nachfolgen und unsere Prioritätenliste überarbeiten und Gott an die erste Stelle setzen, das ist auch heute machbar. Da können wir zu Jesus kommen und von ihm lernen, uns unter die Herrschaft Gottes stellen. Den Herr, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darin liegt der Schlüssel, Ruhe für unsere Seelen zu finden. Jesus ist kein ausbeutender Herrscher. Er legt uns keine Last auf, die wir nicht tragen können. Entgegen den Lasten, die wir uns selbst durch vielleicht gerade Lebenslügen aufladen, zeigt Jesus sich als sanftmütig und von Herzen demütig. Hier zeigt sich das Herz von Jesus. Wir sehen aber nicht nur das Herz von Jesus, sondern wir sehen Gott selbst. In den Versen vorher, ich möchte die lesen, ab Vers 25. Jesus begann, und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir können nur durch Jesus den Vater im Himmel erkennen. Gott ist bestimmt und klar. Dass dieses Bild von Gott, das malt auch das Neue Testament. Gott ist aber auch sanftmütig und von Herzen demütig. Dieser Einblick gibt uns Jesus hier. Und es bestätigt sich durch die ganze Bibel. Wie Gott ist, zum Beispiel, erscheint Gott am Berg Horeb an Elia. Und wie erscheint er? Er erscheint im leisen Wind, im Wehen, in dem fast überhörbaren, leisen Säuseln. Und Elia tritt hervor und Gott spricht mit ihm. In Jesaja 42 wird gesagt, dass der Gottesknecht, der auf Jesus hinweist, ein Bild ist für eine Prophezeiung auf Jesus, dass er das geknickte Rohr nicht brechen wird. Seine Stimme wird nicht schreiend durch die Straßen gehört werden und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Jesus nimmt sich den Geknickten und denen, die nur noch so glimmen, er nimmt sich denen an. Bei Jesus finden wir Stärkung. Er richtet auf. Und er zündet das Feuer in unserem Herzen neu an. Auch der eigene Glauben kann so zu einem Joch werden, der schwer auf uns liegt. Und ich meine das so, ich muss mich erklären, dass die anfängliche Liebe zu Jesus verloren gehen kann. Und es nur noch so eine Nutzbeziehung ist. In einer Ehe lohnt es sich, immer wieder das Feuer vom anderen zu entzünden, immer wieder dran zu bleiben, an der Beziehung zu arbeiten. Genau gleich ist es mit der Beziehung zu Gott, mit der Beziehung mit Jesus. Und in Offenbarung 2, ab Vers 2 dort, spricht Jesus zur Gemeinde in Ephesus und sagt: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen. Und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das Mühen, das Machen, das Dranbleiben, auch das kann uns vom Herz Jesus wegtragen, weil wir es selbst machen, weil wir machen, machen, machen. Und die erste Liebe vergessen, weil wir nicht in diese Beziehung zu Jesus investieren. Weil wir nicht einfach mit leeren Händen zu Jesus kommen und sagen: Hier bin ich. Ja, ich habe ein Joch, ich habe eine Last. Ich kann vieles machen, aber ich weiß, ich will alles bei dir ablegen und zuerst bei dir sein. Bei Jesus ist der Ort, wo unser nur noch glimmenden Docht, der vielleicht in unserem Leben ist, zu einem neuen Feuer entfacht werden kann. In Sacharja 9 wird über Jesus prophezeit, dass er als König gerecht, siegreich, aber auch demütig sein wird. Und wie begegnet uns Jesus im Neuen Testament? Er ist siegreich über Tod und Sünde, über alles Schwere und alle Last, die uns von Gott trennt. Er ging demütig den Weg bis ans Kreuz, gab sein Leben hin für uns, lud alle Schuld und alle Last auf sich selbst, damit nicht wir unter dieser Last zerbrechen. Er hat sie für uns getragen. Ich möchte den Bogen hier schließen und darauf hinweisen, das Herz von Jesus ist sanftmütig und demütig. Mit unserer Müdigkeit, unserer Last und unserer Mühe ist Jesus genau die richtige Ansprechperson, genau die richtige Adresse, wo wir hin können. Er begegnet uns genau dort, in dieser unserer Bedürftigkeit. Bei ihm kommt unsere Seele zur Ruhe. Bei ihm kommt sie wahrhaftig zur Ruhe. Weil wir wissen, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Dass er es gut führen wird und wir ihm ganz vertrauen können. Weil es nicht mehr um unser Tun geht, sondern in erster Linie darum, bei ihm zu sein. Weil wir wissen, dass er unsere Last trägt. Und weil wir selbst bei Jesus anfangen, uns von seinem Sanftmut und seiner Demut prägen zu lassen, von ihm zu lernen. Ich möchte beten. Jesus Christus, es ist eine so grosse Botschaft und so ein grosses Geschenk, das du uns hier machst. Die Einladung, zu dir zu kommen. Die Einladung, bei dir zur Ruhe zu kommen. Heute, jetzt, in diesem Augenblick. Du hast alle Hürden weg, die uns irgendwie trennen können. Und es steht, es kann uns nichts trennen von deiner Liebe zu uns. Nichts, was in dieser Welt ist, um die Welt, nichts Sichtbares und Unsichtbares. Wir dürfen zu dir kommen und alle Last einfach ablegen. Im Wissen, dass du sanftmütig und von Herzen demütig bist. Dass du dich erniedrigt hast, bis auf mein Niveau, bis auf unser Niveau runter. Und alles auf dich genommen hast. Und uns aufrichtest. Jesus, du hast das Knick der Ohren nicht brechen. Und du kannst der glimmende Docht zu einem neuen Feuer werden. Jesus, ich bitte dich um das, dass wir bei dir zur Ruhe dürfen kommen. Dass wir in dieser Ruhe dürfen ausgerüstet werden. Mit deiner Kraft, mit deiner Freude, mit deiner Zuversicht, dass du mit deinem Frieden in unser Herz kommst. Unsere Seele soll bei dir zur Ruhe kommen. Das bitte ich dich für alle, die jetzt gerade auch durch tiefe Täler durchgehen. Wo das Licht vielleicht wirklich nicht so hell ist. Aber Jesus, wenn du hier kommst und wenn du mit deinem Wort hier kommst, dann flieht alle Dunkelheit. Du, Jesus, bist das Licht der Welt. Du bist Weg, Wahrheit und das Leben. Du bist die Verstehung und das Leben. Du bist die Tür zum Vater. Du bist der gute Hirte. Du bist das Brot vom Leben. Jesus Christus, dir möchten wir Lob und Preis geben. Du bist ewig und bei dir möchten wir zur Ruhe kommen. Amen.